echte Tiefe. Nicht nur im Mittelfeld, sondern auch bei deiner nächsten Reise. Entdecke solamente.com oder besuche unsere Travel Boutique in Essen-Kettwig. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Das waren emotionale Tage für den BVB. Die Mannschaft wirkt so gefestigt wie schon lange nicht mehr. Und wir schauen heute in unserem Talk einmal mit den Experten darauf, ist für die Mannschaft eigentlich ein Titel drin?
Echte Tiefe. Den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echte Tiefe, dem BVB verstehen. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder eingeschaltet habt. Das waren wirklich emotionale Tage für den BVB. Es gab den Last-Minute-Sieg gegen Köln. Es gab das Pokalspiel gegen Frankfurt, wo Gregor Kobel zum Pokalhelden wurde. Auf all das wollen wir heute schauen, aber wir wollen vor allen Dingen darauf gucken, was macht den BVB eigentlich aktuell so stark? Was ist anders als noch in der vergangenen Saison? Und wir schauen auch auf unsere allererste Folge. Da haben wir uns nämlich die Frage gestellt, ist dieser Kader eigentlich titelreif? Und ich spreche mit meinen beiden Experten darüber, was sie da gesagt haben vor dem Saisonstart, ob sie immer noch zu ihrer Meinung stehen und was sich seitdem geändert hat. Aber was auch noch besser werden muss beim BVB, damit es so erfolgreich weitergeht. Ich habe heute wieder an meiner Seite Christian Wob, BVB-Reporter bei der WAZ.
Hallo Linda.
Und wer uns gerade bei YouTube sieht, sieht, wir sitzen hier nur zu zweit, aber wir sind eigentlich zu dritt. Jonas Ortmann, ebenfalls BVB-Reporter bei der WAZ, ist auch am Start. Leider nicht bei uns in Essen, aber zugeschaltet. Schön, dass du da bist.
Hallo Linda, danke, dass das hier so klappt und ich freue mich, dabei zu sein.
Ja, vielleicht kurz zur Einordnung. Jonas war nämlich in Frankfurt im Stadion bei dem Pokalspiel und wird auch morgen in Augsburg dabei sein und hat sich deshalb entschieden, sich aus dem Süden Deutschlands zuzuschalten, aber wollte natürlich unsere Folge heute nicht verpassen. Dank genau. Der Technik funktioniert das alles ganz wunderbar.
Kleines Trainingslager zwischenzeitlich aufgeschlagen hier, was ja der BVB übrigens kurzzeitig auch überlegt hat, weil das wäre ja durchaus sinnvoll gewesen von Frankfurt dann. Die DFL hat es ja mal wieder, ja, wie soll man sagen, mit dem BVB so lala gemeint, mit dem Freitagabendspiel direkt in Augsburg. Aber ja, dementsprechend, weil man ja auch dann im Januar diese Erfahrung gemacht hatte, dass es mit dem Zwischentrainingslager damals von Kiel und Frankfurt nicht ganz so gut geklappt hatte, da hat man jetzt gesagt, man fährt lieber nach Hause und hat dann eben noch die Tage zu Hause, um sich bestmöglich vorzubereiten auf den nächsten Ligasieg.
Ja, die Tage zu Hause hast du nicht, aber so ist das im Reporter-Dasein. Wir wollen aber auch direkt mal einsteigen mit dem Spiel gegen Frankfurt. Es war zwar das zweite Spiel, aber ich glaube, da sind die Eindrücke gerade noch präsenter. Dienstagabend war es, Pokalspiel in Frankfurt und es war ja wirklich bis ja zum letzten Schuss ein intensives Spiel. Jonas, du warst im Stadion, nimm uns doch mal so ein bisschen mit. Wie ist das für dich auch als Reporter? Ist das eigentlich das, was man sich wünscht, so im Stadion, Pokal, super Stimmung, Spannung bis zum Schluss? Oder denkt man sich, oh, hätte sich auch gerne einen Tacken eher entscheiden können?
Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass diese Gefühle, die du gerade ansprichst, hätte ich noch nie gehabt. Aber ich muss sagen, jetzt am Dienstag in Frankfurt war es schon wirklich eine packende Pokalschlacht und das macht dann auch aus Reportersicht wirklich extrem Bock. Bei mir kam dann noch dazu, ich war tatsächlich das erste Mal in Frankfurt, obwohl ich ja auch jetzt schon die ein oder andere Saison hinter mir hatte, aber irgendwie hat es nie gepasst. Ja, und der Rahmen war natürlich Wahnsinn. Die Frankfurter hatten schon das Stadion irgendwie so einen schwarzen Rauch eingehüllt, vor dem Stadion eine kleine Pyroshow abgerissen, auch im Dortmunder Block. Gab es da eben Feuerwerk und es war irgendwie schon ein cooler Rahmen. Die Fanlage hatten auf jeden Fall beide Bock und es war ja für mich auch so ein großes Prestigeduell, weil die Frankfurter, ja, die wollen ja schon den BVB angreifen. Man hat intern bei denen, ja, das habe ich so vor der Saison auch gehört, gesagt, die BVB, den wollen wir schon irgendwie packen mit unserer Transferpolitik und so weiter. Ja, und da war es dann schon für den BVB auch wichtig, hier nochmal so ein Statement-Sieg zu setzen. So, und das waren ja schon irgendwie die Rahmenbedingungen und dann kam das Spiel ja noch dazu. Früher Rückstand durch Ansgar Knauf. Ja, erste Halbzeit beim BVB ist ja fast schon Tradition geworden, eher nicht so gut. Ja, und dann eben kurz nach der Halbzeit zurückgekommen mit Julian Brandt und dann die Verlängerung, das Elfmeterschießen, der große i-Tüpfel auf dieser Pokalschlacht. Und dann am Ende war es natürlich eine reine Party aus BVB-Sicht vor dem Block. Und ja, das hat aus Reportersicht auf jeden Fall, so kann man schon sagen, dann ein bisschen Nervenkitzel gekostet, weil man das Spiel dann ja auch live begleitet, auch am Laptop und dann live schreibt, am besten mit den Spielbericht mit Schlusspfiff fertig haben muss. Aber ja, das ist dann, macht den Reiz doch auch aus.
Ja gut, nach 90 Minuten war es auf jeden Fall nicht vorbei, nach 120 Minuten auch nicht, aber Gregor Kobel hat ja dann dafür gesorgt, dass am Ende auf jeden Fall ein erfolgreicher Abend aus BVB-Sicht noch wurde. Christian, kurz davor, am Wochenende, am Samstagabend, gab es dann noch das Topspiel BVB gegen Köln. Auch das hat sich ja sehr spät entschieden.
Ja, das stimmt. Es war eine relativ zähe Angelegenheit da gegen Köln. Man musste ja fast schon damit rechnen. Aber auch dann am Ende kann man nur sagen, ja, wenn es dann läuft, dann läuft es irgendwie. Momentan ist auch häufig dann so das Spielglück nochmal auf der BVB-Seite. Und dieser Maxi-Bayer-Treffer dann in der Nachspielzeit, 90. plus 6, das hat schon was ausgelöst. Das war für mich so ein Jubelschrei, den gab es für mich seit dem Champions-League-Spiel gegen Atletico Madrid vor 2 Jahren oder vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, so sagen wir es genau, nicht mehr. Also dieses Sabitzer-Tor, dieser Torschrei, der hat sich immer noch so richtig in mein Gedächtnis eingebrannt. Und Köln natürlich auch nicht die ganz große Champions-League-Bühne, aber eben weil der Moment einfach dann so groß war, in dieser Nachspielzeit noch dieses Spiel zu gewinnen, weil wir haben ja auch mal darüber gesprochen, fehlt dem BVB so ein bisschen die Killer-Mentalität dann auch am Ende, um solche Spiele für sich zu ziehen. Das hat Nuri Sahin auch vergangenes Jahr häufig bemängelt, hatte der BVB aber jetzt gerade. Und es kann, glaube ich, auch ein Moment gewesen sein, der diesen Verein, der diese Mannschaft zusammenschweißt. Ich erinnere mich da, oder als Beispiel zurück, an die Meistersaison 2011 war das, glaube ich. Da gab es dann auch das relativ zähes Spiel gegen Hoffenheim, wo Toni da Silva dann in der Nachspielzeit oder kurz vor Schluss, glaube ich, einen direkten Freistoß verwandelt hat. Und das war auch dann nur ein Bundesligaspiel gegen einen durchschnittlichen Gegner vom Niveau her, aber er hat eben was ausgelöst und dieser Mannschaft zusammengeschweißt und man dachte so, da kann was entstehen. Und genau das gleiche Gefühl haben wir gerade beim BVB auch wieder.
Das ist angesprochen schon, dieses neue Wir-Gefühl, so kann man es vielleicht betiteln. Wir haben ja, als das Spiel in Frankfurt war, kam der Spielberichtsbogen raus und mit der Startelf, da war Gregor Kobel ja als Kapitän genannt. Jonas war im Stadion, hat gesehen, okay, eigentlich ist es Nico Schlotterbeck, der die Binde gerade trägt. In der Reihenfolge wäre es ja theoretisch Julian Brandt gewesen. Da haben wir während der Partie noch ein bisschen gerätselt, woran das jetzt gelegen hat. Und Jonas, du hast die Frage ja dann auch in der Mixzone einfach mal direkt Julian Brandt gestellt.
Genau, Julian Brandt stand vor uns, hat das Spiel analysiert in seiner charmanten Julian Brandt-Art, möchte ich es mal sagen. Hat auch gesagt, wir haben hier nicht die Wolken aus dem Himmel geholt, hat er, glaube ich, gesagt. Wollte die Sterne vom Himmel sagen, das war ein ganz lustiger Moment. Ja, aber jetzt auf deine Frage zurückzukommen. Genau, ich habe ihn dann gefragt, Nico ist heute als Kapitän aufgelaufen. Eigentlich wärst du ja in der Reihenfolge davor. Ja, sprecht ihr euch da ab oder wie sieht das aus? Und ja, da finde ich, hat Julian Brandt wirklich Größe gezeigt und auch in seinem Statement wirklich das sehr, sehr gut erklärt, warum er das gemacht hat. Er hat eben gesagt, weil er in der letzten Zeit nicht so oft in der Startelf stand und der BVB vielleicht gerade auch auf der Position der Kapitänsnummer ja eine gewisse Konstanz braucht, dass die Mannschaft und vielleicht auch der Schiedsrichter einen klaren Ansprechpartner braucht, hat er da Nico Schlotterbeck den Vortritt gelassen, der es aus seiner Sicht eben auch sehr gut mache. Ja, und das finde ich schon, zeigt von Größe, weil Julian Brandt, der ist ja beim BVB eigentlich sehr oft auch in der Dauerkritik, weil er vielleicht nicht der Führungsspieler in den vergangenen Jahren war, den man sich da mal erhofft hatte. Aber ich finde, diese Aktion alleine zeigt schon Größe und sie zeigt vielleicht auch, wie es gerade in der Mannschaft stimmt. Denn am Ende muss man schon sagen, übernimmt gerade so ziemlich jeder dort der 11 Leute, die auf dem Platz stehen, Verantwortung. Und ja, ich finde, das war schon von Julian Brandt wirklich eine sehr, sehr starke Aktion. Und so wie ich das bisher quergelesen habe und die Reaktion aufgenommen habe, war das schon er wurde das auch bei den Fans sehr honoriert, diese Aktion. Ja, und vielleicht war das auch nochmal für ihn dann so eine kleine Befreiung. Am Ende macht er dann auch noch das 1-1. Also ja, für ihn dann vielleicht sogar ein perfekter Abend. Und ja, vielleicht hat es ihm auch gut getan, dass ich ihm die Frage gestellt habe. Da konnte er das Thema vielleicht nochmal so abmoderieren.
Ja, auch einordnen, ne? Weil also sonst wirkt es ja auch dann schnell so, als würde ein Spieler da übergangen werden. Aber wenn er dann selber die Einordnung trifft und dann ja auch, wie ich finde, die richtigen Worte oder gute Worte da gefunden hat, dann nimmt das vielleicht auch Diskussionen raus,
die dann aufkommen können. Absolut, das war tatsächlich auch das Ziel meiner Frage. Also das war wirklich eine Verständnisfrage, weil ich mich das schon gefragt habe. Es ist ja schon, überraschend. Wir hatten diese Situation ja schon mal vor ein paar Wochen, als Nico Schlotterbeck zurückkam, das war sein Comeback, da war Gregor Kobel Kapitän und nicht Nico Schlotterbeck. Und da hatten wir uns ja auch schon gefragt, Moment, Nico Schlotterbeck ist eigentlich in der Reihe der dritte Kapitän, Gregor Kobel ist das offiziell gerade nicht. Ja, haben uns schon gefragt, was steckt dahinter? Da hatte dann Nico Kovac gesagt, es war so ein bisschen ein Gefühl, heute Nico nicht die ganze Verantwortung eben aufzugeben bei seinem Comeback. Ja, und jetzt das zweite Mal dieses Kapitänsrätsel, nenne ich es mal. Aber ja, wie gesagt, hat Julian Brandt dann aufgelöst und ich finde, das zeigt schon, dass es in der Mannschaft gerade stimmt.
Auf jeden Fall. Wenn wir jetzt mal auf wir hatten es gerade schon angesprochen, auf unsere erste Folge kommen wollen, die haben wir aufgenommen vor dem Pokalspiel gegen RWE. Seitdem hat sich ein bisschen was beim BVB schon wieder getan. Es sind neue Spieler dazugekommen. Trotzdem möchte ich euch heute mal konfrontieren mit dem, was ihr in dieser Folge gesagt habt und mal hören, wie da so eure Einordnung aussieht nach den ersten Ligen, nach den ersten Spielen in der Liga, nach den ersten Champions League Spielen, nach den ersten beiden Auftritten im Pokal. Und genau, bin gespannt, ob ihr zu dem gleichen Ergebnis kommt oder ob ihr euch da noch mal ein bisschen korrigieren müsst. Ich würde einfach mal anfangen mit dem Thema Unterschiedsspieler. Christian, da hattest du gesagt, dass es mehrere Spieler gibt, die in einzelnen Spielen den Unterschied machen können beim BVB, dass du aber von einem wirklichen Unterschiedsspieler, ja, da würdest du eigentlich nur Serhou Guirassy nehmen, da würdest du Gregor Kobel mit reinzählen und Nico Schlotterbeck, wenn er denn dann wieder fit ist, ist er jetzt wieder, war er zu dem Zeitpunkt nicht. Ja, findest du das immer noch? Ich meine, Gregor Kobel haben wir jetzt natürlich gerade das perfekte Beispiel mit dem Pokal gehabt, war da der Pokalheld. Würdest du dir wünschen, dass es noch mehr von diesen Unterschiedsspielern beim BVB gerade gibt? Oder sagst du, okay, die haben jetzt gerade dieses angesprochene Wir-Gefühl, die sind jetzt gerade so eine eingeschworene Truppe, da braucht es diese Unterschiedsspieler gar nicht unbedingt?
Ich brauche immer Unterschiedsspieler, gar keine Frage. Und wir meinen ja mit Unterschiedsspielern vor allem die diese Talente, zum BVB kamen, die dann den Sprung in die absolute Weltklasse geschafft haben, so wie Haaland, so wie Bellingham, so wie Dembélé. Und natürlich, wenn du noch so einen Spieler von diesem Kaliber hättest in diesem Kader, wäre er nochmal um Längen besser als jetzt. Ich würde nach wie vor zu dieser These stehen. Wir haben gesehen, was Nico Schlotterbeck sowohl mit als auch gegen den Ball für einen Input hatte seit seinem Comeback. Serhou Guirassy halte ich immer noch natürlich sehr, sehr große Stücke drauf. Allerdings hat er jetzt diese leichte Formkrise, sag ich mal, durch die Verletzung bedingt. Er hat richtig viele Minuten gesammelt. Er muss ja nochmal draußen bleiben. Jetzt im Pokalspiel, der Poker ging ja zum Glück auf von Niko Kovac. Und ja, Gregor Kobel sowieso auf der Linie herausragend. Ich finde ihn momentan auch wieder mit dem Ball am Fuß deutlich sicherer. Dass er auch einfach den langen Ball mal schlagen kann, kommt ihm auch sehr entgegen. Deswegen, diese drei stechen natürlich heraus aus dieser Mannschaft. Felix Metscher hat sich auch in einer absolute Topform gespielt. Dennoch muss man auch da abwarten, wie das jetzt auch über die ganze Saison hinüber verläuft. Karim Adeyemi zum Beispiel hat hier einen herausragenden Start, hat in den letzten Spielen jetzt, finde ich, ein bisschen abgebaut. Das stärkt für mich die These, dass es nicht die absoluten Unterschiedsspieler gibt, die auf konstantem Niveau hoch abliefern und wo du wirklich, egal ob du jetzt in der Champions League in Barcelona spielst oder zu Hause gegen Augsburg, dass die immer konstant abliefern und davon gibt es eben nicht so viele, finde ich, dann weiterhin in der Mannschaft.
Jonas, du hattest in dem Kontext auch noch Karim Adeyemi und Maxi Bayer genannt und hattest gesagt, dass das Spieler sind, die performen können und auch müssen, dass sie aber bisher nicht unbedingt gezeigt haben, was sie können.
Ja.
Das war eine Frage. Wie stehst du jetzt dazu? Findest du, sie haben jetzt in den ersten Spielen gezeigt, was sie können? Ich meine, Maxi Bayer war der Siegtorschütze gegen Köln. Aber wenn wir jetzt nicht nur auf die 90+6 gucken gegen Köln, sondern vielleicht auf den kompletten Saisonstart.
Ja, definitiv. Also ich finde beim BVB, wenn du gerade das Thema Unterschiedsspieler, ich nehme das nochmal auf, was Christian auch gerade gesagt hat, beim BVB funktioniert gerade die Einheit. Und ich finde, da gibt es eben auch nicht quasi diese 11 Spieler, und da zähle ich dann auch Maxi Bayer oder an Karim Adeyemi beispielsweise dazu, die jetzt gerade diese Mannschaft tragen, sondern es ist gerade die Mannschaft, die die Mannschaft trägt. So einfach ist es, weil Niko Kovac kann gerade ehrlicherweise gefühlt würfeln, wen er aufstellt. Die Rotationsmaschine, die wirft er ja auch wieder an, wie ich es lange beim BVB so nicht gesehen habe, wirklich ohne einen Qualitätsverlust. Und das ist ja wirklich für einen Trainer auch absolut erstrebenswert, wenn er ja beim Aufstellungs... Der muss ja kaum Bauchschmerzen haben, wenn er da aufstellt, das habe ich letzte Woche schon gesagt, sondern der bringt dann eben in den ersten 45 Minuten seine Mannschaft und kann dann auch in der zweiten Halbzeit noch wechseln, wie er will, ohne einen riesigen Qualitätsverlust. Und das ist für mich gerade die große Stärke bei Borussia Dortmund. Hat auch nochmal Lars Ricken jetzt am Dienstag in Frankfurt gesagt, der mit uns gesprochen hat, der Sportgeschäftsführer. Ja, der hat gesagt, das ist vielleicht sogar die beste Bank der Liga aktuell. Und da stimme ich ihm zu, weil jetzt auch wieder in Frankfurt, man konnte einen Serhou Guirassy einwechseln, ein Fabio Silva, Felix Metscher ist von der Bank gekommen, wo ich übrigens sehr überrascht war, dass er nicht gespielt hat im Mittelfeld, weil ich finde schon, dass es der Mann ist, wie auch Christian vorhin gesagt hat, der die Mannschaft schon im Mittelfeld da in den letzten Wochen getragen hat, durch die vielen Siege, auch wenn man in München das eine Spiel verloren hat. Das finde ich schon, ist die große Stärke. Und Christian, da wirst du vielleicht gleich auch nochmal drauf eingehen, mit einem kleinen Schlenker zum DFB. Das ist ja schon so, dass gerade jeder Spieler so seinen Moment hat. Und der Maxi-Bayer-Moment war vielleicht dann eben dieses Tor gegen Köln. Der Felix-Metscher-Moment war vielleicht dieses Spiel in Kopenhagen. Ja, und das sind ja schon Sachen, da kann sich jeder dran hochziehen. Jetzt auch dieses Last-Minute-Tor gegen den ersten FC Köln. Das hat, wie du richtig sagst, in der Mannschaft was entfacht. Auch Lars Ricken hat es nochmal so gesagt, da entsteht dieses Wir-Gefühl. Da entsteht Gemeinsamkeit, Verbundenheit. Und ich glaube, jeder, der auch mal selbst Fußball gespielt hat oder eine Mannschaftssportart ja ausgeübt hat, wo dann wirklich Erfolg da war, da gibt es eben diese Momente, wo man als Mannschaft zusammenwächst, wo man ja vielleicht diesen einen Sieg holt, den es, wo man gar nicht weiß, warum, aber das ist eben dann vielleicht noch die noch größere Freude, als vielleicht mal ein Spiel ganz entspannt 3-1 zu gewinnen. Ja, und ich glaube, das waren jetzt diese Woche der Emotionen, war vielleicht genau dieser Punkt, wo das Ganze ja entfacht wird. Und ich habe es vielleicht nur einen Schlenker dazu, gestern relativ humoristisch formuliert in meinem Text, vielleicht ist der 28. Oktober in Dortmund bald ein Feiertag, der Tag der schwarz-gelben Einheit, weil ja da vielleicht sowas entstanden ist und eben dieser Moment war, wo man gesagt hat, in dieser Saison ist wirklich was möglich, vielleicht dann Richtung Berlin im DFB-Pokal.
Mehr Feiertage auf jeden Fall immer. Aber lass uns vielleicht direkt den Schlenker nehmen. Wir hatten gestern im Vorgespräch ja auch darüber gesprochen. Du hattest es eingebracht, Julian Nagelsmann und sein Statement bei der EM. Nehmen uns da vielleicht nochmal mit.
Genau, also es vielleicht für den Kontext da, das lief ja ähnlich wie beim BVB über einen relativ langen Zeitraum nicht rund. Und Nagelsmann hat dann festgestellt, dass er für die EM, also darum ging es halt, die Spieler in bestimmten Rollen sehen will, und dann hat sie in bestimmte Rollen gepackt. Und es ging auch dann darum, vielleicht nicht die beste fußballerische Mannschaft zu sein, sondern aber der eingeschworenste Haufen nach dem Motto. Und da war halt ein ganz wichtiger Faktor. Wir brauchen Spieler auf den Kaderplätzen 13 bis, wie gab es dann, 23, glaube ich, die mit ihrer Rolle leben können, die aber, wenn sie reinkommen, immer für einen Unterschied oder immer Input bringen können. Und es gab halt diesen Glauben in der Mannschaft, dass wenn diese Leute mal reinkommen, werden sie im Laufe des Turniers ihren Moment haben. Und das war dann, glaube ich, ganz groß bei dem Spiel. Jetzt müsste mich vielleicht einmal retten. Ich glaube, es war in Frankfurt gegen die Schweiz, wo David Raum dann die Flanke geschlagen hat nach der Einwechslung, wo Niklas Füllkrug in der Nachspielzeit oder auch kurz vor Schluss, glaube ich, dann das Tor geköpft hat. Und auch das sind Momente, wie Jonas gerade schon richtig sagt, die so eine Mannschaft zusammenschweißt. Das ist klingt vielleicht erstmal abstrakt, aber ich habe mit vielen Leuten, sowohl jetzt auch aus der Branche oder jetzt mit Kollegen oder aber auch im Privaten gesprochen, und die haben häufig beim BVB gerade dieses Gefühl, ja, das 1-0 von Frankfurt, komm, am Ende gewinnen wir das trotzdem irgendwie noch, weil eben das Selbstverständnis ein ganz anderes ist als vielleicht vor einem Jahr, wo du dann einzeln in Rückstand gerätst und direkt denkst, scheiße, das kann jetzt nicht schon wieder so losgehen. Oder selbst wenn du in Führung gehst, hast du nicht dieses Empfinden, dass dir das Stabilität bringt, sondern dass das weiterhin ganz, ganz fragil ist. Und ich finde, das hast du momentan gar nicht. Also es ist sehr, sehr, ja, die Mannschaft ist gestärkt und man weiß schon irgendwie beim BVB immer, was man bekommt gerade. Das ist, finde ich, eine sehr, sehr große Stärke.
Und ich finde, wenn man da nochmal drauf eingeht, wir haben gerade auch im Vorgespräch darüber gesprochen, man hat schon mal gegen den ersten FC Köln in der Nachspielzeit gewonnen. Das war vor 2 Jahren der erste Spieltag, wo Donny Malen auch nach Eckball, ich glaube in der 93. oder so ähnlich war es, dann das 1-0 macht. Und da waren danach aber, das war eben nicht dieser Aha-Moment, wo man gesagt hat, boah, das ist Mentalität, sondern da hat man ehrlicherweise davon gesprochen, boah, das war aber schon ziemlich viel Glück. Weil ich finde, das ist nochmal ein extremer Unterschied, was sich dann vielleicht auch in der Zeit entwickelt hat. Weil damals hat man dann eher darüber gesprochen, vielleicht fehlende spielerische Entwicklung. Da hatte man dann auch danach noch 1-1 gegen Bochum gespielt, 2-2 gegen Heidenheim, und der Saisonstart war ehrlicherweise maximal ungelungen. Und jetzt hat man eben dieses Tor durch Maxi Bayer und man spricht davon, dass sich bei dieser Mannschaft was entwickelt, dass das so ein Aha-Moment ist. Und ich finde, das sagt eben auch schon sehr viel aus, dass einfach zwei eigentlich ziemlich identische Spielverläufe so unterschiedlich wahrgenommen werden. Und das zeigt vielleicht auch gerade, dass man beim BVB gerade von einem stabilen Gebilde spricht und nicht eben, wie du gerade richtig sagtest, so ein fragiles Gebilde, wie es vielleicht mal vor 1-2 Jahren war.
Und der große Unterschied zu den vergangenen beiden Saisons ist ja, dass du diese Saison auf einem emotionalen Höhepunkt quasi begonnen hast. Also du bist mit dem Gefühl da reingegangen, dass du die Champions League noch erreicht hast, dass du eine Aufholjagd geschafft hast. Davor das Jahr hast du in Wembley verloren. Davor das Jahr hast du gegen Mainz wirklich versagt. Anders kann man es ja nicht mehr, kann man es ja nicht mehr beschreiben. So, und jetzt geht eher die Entwicklung ohne einschneidendes negatives Erlebnis in die richtige Richtung. Und ich glaube, dass das auch etwas mit der Mannschaft macht. Also wir haben ja ganz häufig auch von dem Mainz-Kater oder vor allem von dem Mainz-Kater gesprochen, dass das die Mannschaft wirklich so auch sehr viele Monate beschäftigt hat. Und wir haben auch das, glaube ich, vor ein paar Tagen besprochen, also Jonas und ich, irgendwie, dass die Mannschaft gerade dabei ist, so ein bisschen dieses Versager-Image, was sie in Teilen sicherlich, vor allem in der öffentlichen Debatte, die ja immer sehr, sehr reißerisch funktioniert, abbekommen hat, dass sie das so ein bisschen ablegt gerade, weil sie eben dann doch plötzlich diese Eigenschaften, enge Spiele zu gewinnen, dreckig zu gewinnen, wenn es nötig ist, aber auch durch Selbstvertrauen am Ende immer noch die eine große Chance zu erzwingen, dass das eben funktioniert gerade.
Lass uns doch mal auf den Kader gehen. Jonas, du hattest ja gerade auch schon gesagt, oder es angesprochen, was ihr auch in den letzten Tagen sehr viel geschrieben habt. Das Thema, der Kader ist sehr groß. Niko Kovac hat schon gesagt, er muss manche Spieler auf die Tribüne schicken. Verlinken wir euch natürlich auch alles in den Shownotes, die Texte. Ja, es sind gerade alle fit. Niko Kovac kann wechseln, wie er möchte quasi. Wenn wir auf die erste Folge nochmal gehen, da hattet ihr Bedenken, dass der Kader schon sehr auf Kante genäht ist, dass man davon ausgehen muss, dass alle fit sind. Jonas, du hattest da auch richtigerweise darauf hingewiesen, dass in den letzten Jahren es immer so war, Richtung Oktober, Richtung November, wo wir uns ja jetzt gerade befinden, dass es da schon mal eng werden konnte durch Krankheiten, durch Verletzungen, durch Sperren, die Spieler absitzen müssen. Und da hattest du gesagt, dass du den Kader schon unausgewogen findest und dass du dir noch einen Unterschiedsspieler wünschen würdest, der das Spiel auch mal allein entscheiden kann. Seitdem hat sich ein bisschen was getan, auch im Krankenlager, im positiven Sinne beim BVB. Wie stehst du jetzt zu der Aussage?
Grundsätzlich würde ich schon dabei bleiben, weil, wie gesagt, wir in der Saison hat am Ende auch 34 Spieltage und nicht nur die ersten 8 inklusive der internationalen bzw. Pokalspiele, die wir jetzt gesehen haben. Das war auch jetzt gar nicht Kritik an den Jungs, die sozusagen da sind. Man muss auch ehrlicherweise im Kontext nochmal sagen, dass ein Fabio Silva, ein Kanic Upamecano und ein Aaron Ansemino noch in der Schlussphase der Transferperiode gekommen sind, wo man, finde ich, zu dem Zeitpunkt vielleicht sogar auch nicht davon ausgehen konnte, obwohl wir von Fabio Silva noch gar nicht so viel gesehen haben. Aber er scheint ja schon auch jemand zu sein, der in der vorderen Spitze nochmal zum Unterschiedsspieler werden kann. Für mich ging es eher darum, dass man vielleicht in gewisser Weise schon unflexibel ist in der Systemthematik. Dieses Kovac-System haben wir jetzt gerade oft besprochen, auch wenn die erste Halbzeit sehr ruckelig ist. Ich will jetzt auch nicht alles zu positiv darstellen, denn es gibt natürlich schon noch Stellschrauben, die ja besser werden müssen, um dauerhaft erfolgreich zu sein. Aber trotzdem funktioniert es ja in dieser Dreier- respektive Fünferkette, den drei oder zwei im Mittelfeld und dann eben vorne drin. Den Jungs, aber ich finde schon, wenn man jetzt mal so auf so ein Bollwerk trifft, und das hat man dann jetzt auch gegen den FC gesehen, auch wenn es dieses emotionale Highlight am Ende durch Maxi Bayer gab, Serhou Guirassy hatte eine große Chance, Julian Brandt hatte einen Fernschuss, aber man hat jetzt ja nicht die ersten FC Köln, finde ich, an die Wand gespielt. Und da fehlt mir manchmal schon noch so der eine Zehner vielleicht, da haben wir auch schon drüber gesprochen, der nochmal im Alleingang vielleicht auch so eine Aktion entscheiden kann, oder besser gesagt ein Spiel entscheiden kann. Deshalb bleibe ich schon grundsätzlich dabei, aber davon ab, es gab auch vor der Saison diese Diskussion, zu kleiner Kader. Ich glaube, das war ja in der öffentlichen Diskussion ja fast schon jeden Tag das Thema, dass beim BVB, wenn sich da mal ein, zwei verletzen, das eben ja schon sehr, sehr eng werden kann. Und wir haben halt einfach gerade oder sehen gerade, dass Niko Kovac eben es wirklich geschafft hat, diese Mannschaft auf einen Fitnesslevel zu heben, was wirklich nah am Peak ist. Er gibt eben meistens auch die nötigen Pausen, rotiert gut. Und jeder, der reinkommt, ist gerade wirklich auch topfit. Und das ist halt der riesige Unterschied. Vielleicht auch, das bessere Beispiel gibt es ja auch eigentlich gar nicht. Exakt vor einem Jahr hat ja das Pokalspiel in Wolfsburg stattgefunden. Also quasi dienstags war jetzt das Spiel in Frankfurt. Und wirklich ein Jahr zuvor war das Spiel in Wolfsburg, wo man mit einem Rumpfkader gespielt hat. Nuri Sahin hatte gefühlt nicht mal wirklich 11 Leute auf der Bank. Ich kann mich noch daran erinnern, Marcel Sabitzer saß da auf der Bank. Der war überhaupt nicht fit für überhaupt irgendeine Minute. Aber damit man überhaupt irgendwen auf der Bank hatte, hat er sich noch dahingesetzt. Und ja, das war wirklich der Unterschied wie Tag und Nacht eigentlich. Dann ist man da auch noch in der Verlängerung ausgeschieden. So symbolischer kann es dann am Ende auch irgendwie nicht sein.
Was ich dann noch ergänzen wollen würde, Stichwort Unterschiedsspieler. Wir haben beim BVB einen Spielzug, der eigentlich immer funktioniert, bis zum bestimmten Punkt. Und das ist der Diagonalball von Nico Schlotterbeck auf den rechten Flügel. Und da bekommen dann häufig entweder Karim Adeyemi oder Julian Riasson den Ball. Und meistens sind sie dann auf der letzten Abwehrhöhe schon. Also du könntest mit einem 1 gegen 1 hinter die Abwehr kommen oder hinter die Kette kommen und wahrscheinlich direkt eine Torchance kreieren. So, Stichwort Unterschiedsspieler. wenn da jemand steht von der Qualität, wie zum Beispiel Jadon Sancho in seiner Höchstform beim BVB, also der da das 1 gegen 1 gewinnt und direkt die Chance einleitet, das ist so ein Unterschiedsspieler oder auch so eine Position, ob das jetzt ein Zehner ist, ob das ein klarer Flügelspieler ist, aber genau so jemand fehlt, finde ich, weiterhin in diesem Kader, weil Jonas gerade nochmal sagte, wir sollten das jetzt alles nicht zu positiv hängen oder zu positiv sehen. Wir haben zwar beim BVB das Phänomen, dass sie durch die zweitstärkste Offensive in der Champions League haben mit 12 Toren nach 3 Spieltagen. Das steht erstmal für sich, aber wenn man genau hinguckt, hatten sie in diesen Spielen jeweils Expected Goals von zwischen 1,5 und 1,7. Das heißt, sie haben deutlich überperformt und durch eine sehr, sehr hohe Effizienz bestochen. Das ist natürlich sehr, sehr positiv oder ein Lob, eine Qualität Effizienz, aber es bedeutet auch, dass du nicht so häufig in diese Situation kommst und gefährliche Chancen kreierst, wie es eigentlich nötig wäre, um so viele Tore zu schießen, was ja der Anspruch vom BVB ist. Deswegen würde ich auch da nach wie vor so weit gehen, dass so ein Spieler nach wie vor fehlt.
Was würdet ihr denn sagen, Niko Kovac? Wir haben auch über ihn gesprochen in der ersten Folge. Jonas, und ihr habt es eigentlich beide gerade schon angesprochen, wie fit er diese Mannschaft gemacht hat, was er mit dieser Mannschaft gemacht hat. Wie schätzt ihr denn, also wie groß ist sein Impact auf dieses Wir-Gefühl, auf dieses Neue? Was kann ein Trainer da vermitteln? Was habt ihr auch so in Gesprächen mit ihm mitbekommen? Ich meine, ihr habt mit ihm gesprochen, ihr habt zum Teil Trainingseinheiten gesehen. Wie schätzt ihr ihn da ein?
Ich möchte mal mit einer Szene aus Frankfurt am Dienstag einsteigen. Niko Kovac ist ja 2018 mit der Eintracht Pokalsieger geworden, hat ja auch gesagt, er hat den Verein im Herzen. Und rund um die Pressekonferenz ist er zu jedem einzelnen Reporter von Eintracht Frankfurt gegangen und hat ihm die Hand geschüttelt und gefühlt mit Vornamen noch angesprochen und mit ihm noch den ein oder anderen Scherz gemacht. Und ich finde, diese Szene sagt sehr viel über Niko Kovac, gerade in seiner Trainerentwicklung aus und wie er sich auch beim BVB aktuell präsentiert und wie er dann, wenn man das mal überträgt, dann auch mit der Mannschaft umgeht. Weil das Feedback aus der Mannschaft, zumindest alles, was wir hören, ist schon, dass er sehr ehrlich ist, sehr ehrlich mit der Mannschaft umgeht und das wird eben extrem geschätzt. Wir haben jetzt das Beispiel Karim Adeyemi gehabt am Samstag, der sich über seine Auswechslung echauffiert hat, hat er die Flasche geworfen. Ich finde, Niko Kovac hat das dann im Statement bei Sky da sehr charmant irgendwie umschifft. Er soll auch mit Maxi Bayer das Ganze regeln, wenn der da nicht reinkommt, wenn er nicht ausgewechselt werden möchte. Und da hat es ja dann offensichtlich auch die Entschuldigung von Karim Adeyemi danach gegeben. Die beiden haben ja sowieso ohnehin ein gutes Verhältnis, was sich ja dann vielleicht auch nochmal auf die mögliche Vertragsverlängerung auswirken könnte. Aber ich finde schon, Niko Kovac hat diesen Laden im Griff. Ich glaube, es ist zwar eine abgedroschene Formulierung, aber es ist einfach so. Also der ist schon, der geht da voran und der hat diese Mannschaft fit gemacht. Und ich finde, man sieht in jeder Pore oder in jeder Faser dieser Mannschaft, dass es eine Kovac-Mannschaft ist. Es fehlt vielleicht manchmal nochmal diese offensive Kreativität, die auch Christian gerade angesprochen hat. Aber insgesamt ist es ein stabiles Gebilde und ja, das ist vielleicht auch das, was der BVB gerade einfach gebraucht hat.
Zumal es ja auch nicht so war, dass Niko Kovac so die allererste Wahl bei den Fans gewesen wäre. Ich meine, als er verpflichtet wurde, hat es ja auch ein paar kritische Stimmen auf jeden Fall gegeben. Aber so wie es jetzt gerade läuft, kann man da ja wenig sagen, auch aus Fansicht.
Er ist auf jeden Fall gerade gerade an dem Punkt angelangt, wo es darum geht, die Kritiker erst recht zu widerlegen. Also wir haben, glaube ich, ja von Anfang an gesagt, dass die Wahl auf Niko Kovac sehr logisch war zu diesem Zeitpunkt, dass er ein erfahrener Mann ist, der diese Mannschaft wieder in den Griff bekommt, in die Spur bekommt, stabilisiert. Und dann ist die Frage, wie geht's von da aus weiter? Und er ist gerade dabei, das zu schaffen, diese Kritik zu widerlegen, wenngleich ich immer noch denke, dass es Optimierungsbedarf gibt, gerade in Sachen Kreativität und Spielstärke. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du es auf Dauer schaffst, durch Intensität und dann vielleicht die ein oder andere Einzelaktion auf Dauer erfolgreich zu werden. Ich glaube, dass das Spiel auch um einige Facetten erweitert werden muss. Weil gerade wenn es dann einen Gegner gibt, der sich gut auf den BVB einstellt, habe ich schon das Gefühl, dass es dann entweder auf ein Unentschieden hinausläuft oder auf ein spätes Siegtor, weil eben die Fitness sehr hoch ist. Da haben wir auch, glaube ich, in den vergangenen Folgen schon mal drüber gesprochen, dass wenn du eine wenn du gut Kondition gebolzt hast, bist du in den entscheidenden Momenten auch gerade spät im Spiel konzentrierter, fokussierter, triffst häufiger. Das zum Thema effizienterer Abschluss zum Beispiel. Aber ich glaube schon, dass da noch ein bisschen mehr kommen muss tatsächlich. Aber so wie es gerade läuft, ist man schon auf dem richtigen Weg. So, aber auch da für die finale Beurteilung ist es, obwohl er ist ja letztendlich auch nur 8 Monate da, glaube ich, oder 9 Monate seit Februar, ist es auch da noch zu früh. Wenn wir jetzt überlegen, dass ein Bundesliga-Trainer inzwischen eine Amtszeit von durchschnittlich 1 oder 1,5 Jahren hat, würde rein statistisch darauf hindeuten, dass es im Frühjahr ungefähr brenzlig werden könnte oder spätestens dann im Sommer. Also wie gesagt, komplett statistisch jetzt gesehen, ob das so kommt, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Aber zumindest wird sich dann entscheiden, auch wie dieses Kovac-Projekt weitergeht.
Bei manchen Vereinen geht es ja schneller, bei manchen nicht so. Ja, Jonas? Ja,
Entschuldigung, ich wollte nur vielleicht noch eine Sache ergänzen Richtung Niko Kovac, dass man mit ihm, hat man vielleicht nicht so auf dem Schirm, auch der ein oder andere, der uns hier zuhört oder zuschaut. Niko Kovac ist ein absoluter K.O.-Experte. Jetzt, das war vielleicht auch kein Zufall, dass das Pokalspiel dann am Ende noch gezogen worden ist, weil ich habe das hier gerade nochmal offen. Niko Kovac hat insgesamt 25 DFB-Pokalspiele schon gewonnen, von 28 überhaupt. Das heißt, der hat dann 2,7 Punkte Schnitt. Also der gewinnt gefühlt jedes Spiel. Der hat mit Eintracht den Pokal gewonnen, war mit Eintracht, glaube ich, zuvor sogar nochmal im Finale, hat mit dem FC Bayern das Double geholt, was schon sehr viele Trainer zuvor nicht geschafft haben. Also ich glaube, im DFB-Pokal ist mit den Dortmundern in diesem Jahr zu rechnen. Das wollte ich nur nochmal hinzufügen.
Das wollte er nochmal reinschmeißen. Ja, ich glaube, wir sind uns einig, dass der BVB gerade auf einer Erfolgswelle schwimmt und das auch gilt, die möglichst lange mitzunehmen. Aber ich würde abschließend jetzt einmal gerne nochmal auf die letzte Frage kommen und zwar auf die Frage, die ich euch auch in der ersten Folge gestellt habe. Und zwar, glaubt ihr, dass dieser Kader titelreif ist? Christian, du hast da geantwortet, es kommt auf den Titel an. Hast aber gesagt, ich glaube, dass es mit dieser Mannschaft möglich ist, zum Beispiel Pokalsieger zu werden. Und hast auch da genau das angesprochen, was Jonas gerade gesagt hatte, dass Kovac ja auch ein K.O.-Experte ist und das mit den Dortmundern zu rechnen ist. Du nickst jetzt schon
mal. Ja, klar, gehe ich natürlich weiterhin mit. Ich glaube schon, dass natürlich jetzt das Spiel in Frankfurt vielleicht sogar das neben den Bayern das schwierigste Los gewesen ist in dieser Pokalrunde. Und jetzt muss man natürlich schauen, wenn es jetzt im Achtelfinale dann nach München geht, sind die Chancen aufs Weiterkommen natürlich geringer als ein Heimspiel gegen einen Zweitligisten, keine Frage. Aber selbst in einem Spiel kannst du die Bayern schlagen. Und ich glaube nach wie vor, dass diese Mannschaft in diesem Wettbewerb sehr, sehr weit kommen kann. Ich glaube, wir hatten damals ja auch dieses Titelreif-Ansage, war ja vor allem dann auch auf die Meisterschaft bezogen. Da muss ich sagen, wenn wir mal von einer nicht kaputten Bundesliga ausgehen, dann hast du mit dieser, und also das heißt 4, 5 Mannschaften, die ungefähr auf demselben Niveau in der Tabellenspitze agieren, wie es vor zig Jahren vielleicht mal der Fall war, was aber längst nicht mehr ist. Und wenn du nicht so jemanden hast wie die Bayern, die, wo man ja überlegen muss, wann die überhaupt noch mal einen Punkt liegen lassen sollen in der Liga, wenn du die nicht hättest, kannst du natürlich mit denen lange die Meisterschaft offen halten, eben weil das Grundgebilde funktioniert, weil die Mannschaft stabil ist, weil sie wenig Gegentore kassiert, weil sie Spiele spät gewinnt. Das ist zum Beispiel diese Leverkusen-Qualität, die Mannschaft ja auch zur Meisterschaft geführt hat vor 2 Jahren, die beim BVB übrigens auch letztens nochmal angesprochen wurde, nach dem Motto, ja, wenn das jetzt unsere Qualität ist, Spiele zu gewinnen, so wie Leverkusen, dann nehmen wir das gerne an. Aber wie gesagt, weil eben die Bayern in einer anderen Liga spielen, brauchen wir nicht drüber reden, aber Pokal ist, finde ich, nach wie vor der BVB jetzt einer der Top-Favoriten, klar.
Jonas, du hattest in der ersten Folge gesagt, dass du darauf hoffst, dass der BVB in diesem Jahr angreift und dass die Liga nicht wieder so langweilig wird. Wie stehst du dazu? Räumst du im BVB noch Titelchancen ein?
Ja, in der Bundesliga nicht, weil der FC Bayern natürlich vorneweg marschiert, aber das war damit vielleicht auch gar nicht so genau gemeint, sondern langweilig in dem Sinne, dass man vielleicht irgendwann wieder auf Platz 11 steht und dann 11 Punkte Rückstand gefühlt auf die Champions-League-Plätze hat. Also quasi, dass man den FC Bayern nicht einlässt, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite halt auch, dass man selber auf seinem Limit, sage ich mal, performt, und das tut der BVB. Und wie gesagt, wenn man den FC Bayern, hat der Christian gerade auch gesagt, nicht so eine Mannschaft hätte, die sowieso abseits jeglicher Wettbewerbs Normalität irgendwie daherkommt, dann ist der BVB ja schon oben mit dabei und man hat jetzt gegen Leipzig unentschieden gespielt, beim FC St. Pauli sicherlich unnötig den Punkt gelassen, aber sonst hat man ja auch ja jedes Spiel gewonnen. Und wenn man dieses Level eben weiterhebt, dann finde ich schon, braucht sich der BVB da nicht verstecken. Und ich finde ohnehin, und das hatte ich in der Folge, glaube ich, auch gesagt, für den BVB muss es, und da sage ich wirklich, muss es das Ziel sein, Zweiter zu werden und diesen zweiten Leuchtturm in der Bundesliga wieder zu erobern, wo man nochmal zurück vielleicht zu Frankfurt kommt, was es jetzt auch wichtig war, dieses Spiel im Pokal zu gewinnen, um mal dieses Statement zu setzen, dass man eben noch über den Frankfurtern steht, eine bessere Qualität hat und dann vielleicht auch in diesen entscheidenden Momenten dann eben die höhere Mentalität noch hat. Das hat funktioniert und ja, ich finde, wenn der BVB am Ende Zweiter wird und ja, vielleicht den FC Bayern sogar noch mal ärgern kann, dann im Rückspiel zu Hause, dann ja, hat man zumindest im Vergleich zur Vorsaison schon einiges zumindest gewonnen.
Zumal ja spannende Bundesliga die Definition inzwischen ist, die Bayern werden nicht mit 15 Punkten Meister, ne? Also ich hatte das, glaube ich, auch mal irgendwann kommentiert nach dem Motto, dass ein realistisches Saisonziel ist, nicht Meister zu werden, aber zumindest aus eigener Kraft relativ lange auf Sichtweite zu den Bayern zu bleiben. Und muss man mal schauen, wie es jetzt dann auch gerade in diesem heißen Herbst irgendwie weitergeht. Aber ich glaube schon, dass der BVB so gefestigt ist, dass das ein realistisches Ziel weiterhin ist.
Wer sich eure Thesen aus der ersten Folge nochmal anhören möchte, ist natürlich auch herzlich eingeladen, das bei YouTube oder bei Spotify nochmal zu machen. Wir haben jetzt natürlich nicht alles hier mit reingenommen, aber da könnt ihr gerne nochmal nachschauen oder nachhören. Ich bin sehr gespannt, wie wir in ein paar Wochen oder ein paar Monaten auf diese Folge auch nochmal schauen und wie weit der BVB es dann gebracht hat, ob wir dann auch noch über einen möglichen Pokalsieg reden werden oder wie es dann ausschaut. Wir sind auf jeden Fall gespannt und bleiben da dran. Ich bin sehr froh, dass wir eine Folge hatten, wo keine Pokalfloskel gefallen ist. Dankeschön dafür schon mal.
Die eigenen Gesetze.
Es gibt genau keine die. Kleinen mehr.
Ja. Schön, dass ihr sie jetzt doch noch einmal zum Ende der Folge rausholt. Ja, und dann wünsche ich dir, Jonas, schon mal ein schönes Spiel am Freitagabend. Bring uns da was Ordentliches mit an Texten und an Geschichten auf jeden Fall, die du dann nächste Woche hier mit uns teilen wirst. Und vor allen Dingen, komm gut wieder hierhin. Weil Dankeschön. Es ist doch angenehmer, wenn man hier zu dritt sitzt, würde ich sagen. Oh, ja, da war ein böser Blick gerade von Christian.
Nein. Das sehe ich auch so.
Ja, und dann können wir uns nur bei euch bedanken, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie immer die herzliche Einladung, entweder bei Spotify oder den anderen Podcast-Plattformen oder bei YouTube. Lasst uns gerne Kommentare, Anregungen, Kritik da. Wir freuen uns immer, da von euch zu lesen. Und es sei auch nochmal auf unseren Instagram-Kanal watz_bvb verwiesen. Da posten wir auch wirklich täglich Einblicke, sei es von den Reportern oder von Geschichten oder aus dem sonstigen Reporteralltag rund um den BVB. Schaut da gerne mal vorbei. Und dann freuen wir uns, wenn ihr in der nächsten Woche auch wieder dabei seid und wieder einschaltet. Und bis dahin, Dankeschön an meine beiden Experten und bis bald.
Ciao.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an sport@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport. Echte Tiefe, echte Liebe. Das gilt für den BVB und fürs Reisen mit Solamento. Alle Infos gibt's auf solamento.com. Wir und über 450 Reiseberater drücken dem BVB die Daumen. Bis zur nächsten Folge und hoffentlich bis bald bei uns.